Heute habe ich eine unglaublich spannende Episode für dich vorbereitet. Ich spreche mit Daniela Hering, einer erfahrenen Coachin und Beraterin, über das Thema Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen. Mit ihrem umfangreichen Wissen und ihrer persönlichen Erfahrung als hochsensible Person teilt sie wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie Eltern ihre hochsensiblen Kinder unterstützen können. Sie erklärt die Grundlagen der Hochsensibilität, wie man sie erkennt und welche Auswirkungen sie auf das Leben von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern haben kann.
Ahoi und herzlich willkommen zu unserem Podcast für bewusste Eltern. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern lüften wir Geheimnisse rund ums Elterndasein und entdecken Schätze, wie wir unsere Kinder bewusster unterstützen können. Das betrifft Lebensbereiche wie Gesundheit, Ernährung, Sport, mentale Fitness, finanzielle Bildung und vieles mehr. Denn jeder Schritt, den du heute machst, hat heute, morgen oder in der Zukunft Auswirkungen auf dich selbst und auf deine Kinder. Und ich bin deine Gastgeberin, Kathi Koll. Komm an Bord und genieße die Reise.
Hallo Lila, ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder das Vergnügen haben, ein großartiges Interview aufzunehmen. Für alle, die dich noch nicht kennen, bitte stell dich mal kurz in zwei Sätzen vor.
Ja, hallo, also mein Name ist Daniela Hering und ich habe mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Ausbildungen machen dürfen und auch ganz viel Erfahrung, auch an Lebenserfahrung sammeln dürfen. Bin heuer 50 geworden und all das nenne ich meine Schatzkiste und die bringe ich in meinen Coachings, Beratungen und Trainings von Herzen gerne ein und zwar für Jugendliche genauso wie für Erwachsene.
Heute tauchen wir tief ein in das Thema HSB, also Hochsensibilität, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Vielleicht nimmst du uns da mal ein Stückchen mit, was bedeutet das überhaupt? Also der Begriff.
Also ich würde gerne mal was aus der Geschichte quasi erzählen. Und zwar war es so, dass ursprünglich der Psychoanalytiker C.G. Jung die Charaktertypologie, sogenannter HSB, eben erkannt hat und die als erster beschrieben hat und auch erforscht. Genauso auch wie der Neurologe Pavlov. Und erst in den 90ern hat dann eine amerikanische Psychologin, die Elaine N. Aron, den Begriff der HSP, der Highly Sensitive Person, geprägt. Und in Amerika ist das auch als Persönlichkeitsmerkmal mittlerweile auch wirklich wissenschaftlich gut erforscht und auch wissenschaftlich anerkannt. Bei uns sind wir da noch relativ weit davon entfernt, vor allem weil HSP gar nicht ganz eindeutig definiert werden kann, weil wir eben komplett individuell sind, egal ob HSP oder nicht. Fakt ist, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile ca. 30% HSP, also hochsensible, es gibt. Die Zahl hat sich erhöht. Als ich mit HSP das erste Mal in Kontakt kam, vor ca. 20 Jahren, habe ich meinen Zugang zu diesem Wording und damit zu dem, was ich bin, finden dürfen. Das hat mich dann sehr unterstützt. Und damals war so von ungefähr 15% die Rede. Fakt ist, dass wirklich die Kids und Jugendlichen, die es jetzt gibt, dass da der Prozentsatz höher liegt, hat möglicherweise auch damit zu tun, dass die Erderhöhung, also diese Schwingungserhöhung der Erde, ja auch da ist und vorhanden ist. Und ja, das dürfte Einfluss auf uns haben. Und Hochsensibilität, ist meist angeboren. Also es gibt da unterschiedliche Stimmen. Manche sagen, es ist rein genetisch bedingt. Andere sagen aber mittlerweile auch, es kann auch sein, dass es pränatal bzw. frühkindlich durch traumatische Erlebnisse quasi dann erworben ist. Genau kann man es nicht auseinander differieren, weil das eben sehr früh entstanden ist, wenn es entsteht, ja. Oder es ist ihm tatsächlich angeboren. Das ist so der häufigste Fall. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, gleich zu Beginn, es ist keine Krankheit, sondern es ist eine Wahrnehmungsbegabung.
Schön, vielen Dank einmal für diese Einführung. Jetzt bist du ja selbst auch, sag mal, betroffen oder jetzt hast du, ja, jetzt bist du ja selbst auch hochsensibel. Wie wirkt sich das bei dir aus, beziehungsweise wann hast du das an dir selbst bemerkt oder wurde es an dir bemerkt?
Ja, genau. Es wurde an mir bemerkt, denn es ist ja so, dass wir ja in unserer eigenen Realität, in unserer eigenen Wahrheit und Wahrnehmung leben. Jeder von uns, egal ob hochsensibel oder nicht. Und wir haben lange, zumindest als Kind, keine Vorstellung, dass andere Menschen sich anders fühlen, anders wahrnehmen, anders ticken. Und so war es auch bei mir. Ich bin davon ausgegangen, dass eben jeder so ist wie ich, ja, und jeder das so empfindet wie ich. Und ich habe es als Kind, waren eigentlich schon erste Anzeichen da, die aber damals eben nicht erkannt wurden, weil eben Hochsensibilität, davon hat irgendwie niemand gesprochen. Das kannte ja auch fast keiner vor 50 Jahren. Und bei mir hat es tatsächlich mit Dingen begonnen, schon im Babyalter, also schon nach der Geburt, habe ich meine Mutter sehr, sehr wahrgenommen, wie es der geht, und habe mich schon als Baby angepasst. Also HSB, ein Merkmal ist auch, dass ihnen sehr daran gelegen ist, dass es quasi allen gut geht, ja. Und durch diese Hochsensibilität haben sie eben, oder haben wir eben ein hohes Gespür dafür, wie es auch dem Gegenüber geht. Und wir entwickeln dann Strategien, dass es unserem Gegenüber gut geht, dass wir quasi nicht zur Last fallen, dass wir nicht unangenehm sind. Ja, wir passen uns an, wir sind sehr, sehr flexibel. Bei meiner Mutter war es so, dass sie heute noch sagt, du warst das bravste Baby überhaupt, du hast nie geweint. Ich habe nicht deshalb geweint, weil ich keine Bedürfnisse gehabt hätte oder weil alles so super war und immer gepasst hat, weil Weinen ist ja die einzige Möglichkeit, die Babys haben, um sich mitzuteilen, dass ihm etwas nicht stimmt. Nur ich habe das damals schon unterlassen, weil ich gewusst habe, meine Mutter stresst das. Ja? Ich habe ihren Stress wahrgenommen und deshalb habe ich es nicht gemacht. Und das hat natürlich ziemliche Auswirkungen auf mein ganzes restliches Leben gehabt. Und das ging dann so weiter. Also als Kind, ich hatte immer schon ein hohes Mitteilungsbedürfnis, daher auch Kommunikatorin mit Herz. Heute mache ich eben, sind es meine Stärken, also habe ich die Stärken darin erkannt und nutze die auch und lebe die auch. Und also ich bin immer nach Hause gekommen, Schultasche hingestellt und erzählt, wie mein Tag so war und was ich eben empfunden habe, was mir widerfahren ist, wie es mir damit gegangen ist. Klassisch ist auch, dass damals gab es noch Wollstrumpfhosen und ich musste diese Wollstrumpfhosen anziehen und ich habe es gehasst, ja, weil das hat so extrem gejuckt. Meine Mutter ist dann immer mit der Hand in die Strumpfhose reingefahren und hat gesagt, das juckt ja gar nicht. Und ich habe gedacht, so, wow, mich schon, ja. Also es ist so, dass einem als Kind oder als Jugendliche dann oft die eigene Wahrnehmung quasi abgesprochen wird oder in Frage gestellt wird, weil man eben ganz anders fühlt und wahrnimmt als jetzt so die meisten Menschen. Und in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass die Meinung oder die Einstellung der meisten die Norm ist und damit als normal gilt und alles, was davon abweicht, ist quasi nicht normal. Und das heißt, man wird als HSB ziemlich schnell in eine nicht normale Ecke gedrängt oder fühlt sich dahin gedrängt. Dann kommen so Aussagen wie, na jetzt sei nicht so angerührt oder na komm, warum bist du jetzt schon wieder müde? Das passiert einem ziemlich oft und als Kind und Jugendliche, je nachdem, wie man eben vom Charakter her dann auch tickt, entweder geht man dann eher in die Aggression. Oder man macht genau das Gegenteil, man zieht sich zurück und wird eher introvertiert. Fakt ist, dass HSB dazu führen kann, dass man sich sehr unverstanden und sehr alleine fühlt. Und das muss nicht sein, denn wie gesagt, es ist ganz einfach eine Wahrnehmungsbegabung, ja, und ein Persönlichkeitsmerkmal. Und ja, wir ticken halt anders und wir sind aber damit nicht alleine.
Aber wie kann ich das jetzt feststellen als Mama oder als Papa? Also wie gehe ich mit meinem Kind dann um? Behandle ich das dann anders oder was sind da so die Empfehlungen? Wie kann ich das herausfinden? Weil ebenso wie du sagst, es kommt ja jetzt erst langsam alles, dass das auch quasi in der Gesellschaft angekommen ist, dass es eben 30% sind, die da betroffen sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wording ist, aber die halt hochsensibel sind. Wie schafft man das als Eltern, da diese Brücke zu schlagen?
Also das Ding ist, dass Hochsensibilität tatsächlich oft, und zwar nicht nur von Laien, verwechselt wird mit ADS, ADHS oder auch dem Asperger-Syndrom. Die Unterscheidung ist wirklich schwierig, weil eben, wie gesagt, jedes dieser Merkmale so breit auch gefächert ist, dass es dann natürlich Überschneidungspunkte gibt. Und es ist wirklich schwierig, da jemanden in die eine oder in die andere Schublade zu stecken. Deshalb ist mein Zugang, ja, von diesem Schubladendenken wegzugehen. Weil im Prinzip, ob ich es jetzt als ADS, als ADHS, als Asperger oder als Hochsensibilität betitle, ist meiner Meinung nach völlig egal. Fakt ist, dass dieses Kind ein bisschen anders tickt, andere Bedürfnisse hat und man deshalb auch, wenn es möglich ist, bitte eben darauf eingehen sollte, ja, wenn man es erkannt hat. Das ist mal das Wichtige. Das heißt, so Dinge wie ich vorher gesagt habe, ne, das juckt doch gar nicht, ja, wäre super, wenn man das unterlässt. Denn wie gesagt, egal ob hochsensibel oder nicht, wir haben alle unsere eigene Wahrnehmung. Und jeder Frau's, jeder Manns Wahrnehmung ist richtig. Das heißt, wenn mir etwas zu viel ist, wenn mir etwas zu laut ist, wenn für mich etwas unangenehm riecht, dann ist das so. Das heißt nicht, dass jeder das gleich empfinden muss oder sagen muss, ja, du hast recht. Da geht es nicht ums Recht haben, sondern es geht um die eigene Wahrnehmung. Das ist jetzt ein Phänomen unserer Zeit, dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken. Und zwar in allen Bereichen. Und das ist entweder Freund oder Feind. Und es gibt aber so viel dazwischen. Und das Dazwischen heißt für mich Toleranz und Akzeptanz. Und das ist das Allerwichtigste, HSB gegenüber und jedem Menschen gegenüber. Und darauf möchte ich jetzt aufmerksam machen, auch unter dem Titel jetzt der Hochsensibilität. Also ich möchte dafür sensibilisieren, dass wir eben jeder einzigartig sind und dass die Wahrnehmung des anderen nicht angenommen und nicht verstanden werden muss, soll, aber akzeptiert und toleriert.
Ist das jetzt oft auch der Fall, dass das erst im Kindergarten oder im Kindergartenalter dann herausgefunden wird oder dass das von seitens des Kindergartens dann irgendwie auch den Eltern mitgeteilt wird, dass sich die Kinder im Kontext oder im Vergleich zu anderen dann einfach anders verhalten?
Das kommt natürlich darauf an, wer da in diesem Kindergarten sitzt, ja, wie diese Pädagogin, dieser Pädagoge tickt, wie der aufgestellt ist. Es ist ja so, ich bin ja unter anderem auch Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin. Und auch da gibt es noch viel Luft nach oben, weil selbst Legasthenie und Dyskalkulie lange nicht erkannt wird. Und die Kinder dann als faul oder vielleicht sogar irgendwie nicht ganz so klug hingestellt werden, was absolut nicht der Fall ist, ja. Denn die meisten Legastheniker haben nämlich einen überdurchschnittlich hohen IQ. Und also da gibt es einfach ganz viel Aufklärungsbedarf und ich sehe mich da wirklich so als eine, ja, als eine Aufklärerin, ja, auch eine Fürsprecherin auch und also überhaupt Sprecherin für anders sein, für individuell sein dürfen und für Anerkennung dessen.
Was sind auch Empfehlungen, wie sollen Gleichaltrige da auch miteinander umgehen? Also ich könnte mir vorstellen, eben wenn man jetzt selbst nicht weiß, dass man hochsensibel ist, ja, man denkt vielleicht, ja, im Vergleich zu anderen bin ich anders, aber ob das jetzt hochsensibel ist oder ob das jetzt ADS oder was auch immer jetzt für eine Diagnose dann im Hintergrund ist, wie kann man sich das im Vergleich mit anders, mit Gleichaltrigen vorstellen? Also was sollte da auch von Gleichaltrigen beachtet werden? Wie sollten die miteinander dann umgehen? Weil oft wird man ja dann relativ schnell abgestempelt und ich glaube, da ist das Wort Mobbing auch nicht mehr weit, oder?
Ja, leider ist das so. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich war in meiner Schulzeit teilweise sehr, sehr einsam, weil einen eben kaum jemand versteht. Und ich wollte damals unbedingt verstanden werden. Ja, das habe ich mittlerweile abgelegt, weil, wie gesagt, verstehen können wir alle nur jemanden oder etwas, wie wir selber ticken. Das verstehen wir. Alles andere können wir gar nicht verstehen. Und auch da, ich wiederhole mich in dem Fall gerne, geht es eben wirklich um Akzeptanz und Toleranz. Und ganz wichtig ist eben die Kommunikation. Deshalb eben auch mein Herzensbusiness-Name, Kommunikation mit Herz. Und auch bei Gleichaltrigen, wenn dir jemand etwas gut vermeintlich, etwas antut, ja, womit du dich schlecht fühlst, was dich verletzt, dann bitte sprich das an, sprich das untereinander an. Es ist wichtig, sich mitzuteilen, wie das bei dir ankommt. Denn es passiert einfach wirklich oft, und zwar in den meisten Fällen, dass es sich um Missverständnisse handelt, weil jemand etwas sagt, das er überhaupt nicht böse meint, und den anderen trifft das aber wirklich wie der Dolch ins Herz. Ja. Und da dann gute Miene quasi zum bösen Spiel zu machen, ist nicht gescheit. sondern sich hinzustellen und zu sagen, hey, das kam bei mir jetzt so und so an. Nicht sagen, du hast jetzt das und das gesagt und mich verletzt, sondern immer ich Botschaften senden. Ja, das kam bei mir jetzt so und so an. Das hat mich verletzt. Ich finde das nicht cool. Und das darf man einfach sagen und dann schauen, wie der andere darauf reagiert. So lernt man auch die Charaktere ganz schnell kennen. Denn man wird dann auf Menschen stoßen, die dafür eben dann Verständnis haben und dann sagen, boah, echt, na, das war überhaupt nicht meine Absicht, das wollte ich nicht. Kann zwar nicht verstehen, dass sich das verletzt, aber okay. Und andere werden vielleicht die Schultern zucken und ist ihnen egal. Ja? Dann weißt du aber auch, was du von dieser Person zu halten hast und ob das wirklich eine gute Freundin oder ein Freund ist. Und da braucht es aber eben Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, nämlich eben für sich einzustehen und sich mitzuteilen. Und das ist gerade als Jugendliche eine ziemliche Herausforderung, denn man möchte unbedingt dazugehören. Und je anders, je mehr anders kann sich ticken, ja, umso schwieriger wird es. Und dann fangen eben Strategien an zu laufen, dass wir eben versuchen, uns anzupassen. Und das ist aber kontraproduktiv, vor allem für uns selbst. Denn das sind Dinge, die uns selber, unser Gleichgewicht, sowohl auf der geistigen, der körperlichen als auch der emotionalen Ebene, ins Ungleichgewicht, in die Dysbalance bringen. Und jede Dysbalance äußert sich irgendwann mehr und mehr ungesund. Ganz klassisch sind diese Stresssymptome von den Kids in der Schule, diese Bauchwehgeschichten, diese Kopfwehgeschichten, Durchfallgeschichten, Erbrechen. Das ist schon mal ein klares Signal, dass irgendetwas nicht stimmt. Es muss nicht immer mit Hochsensibilität zu tun haben, kann es aber. Und als Erwachsene laufen wir Hochsensiblen sehr leicht Gefahr, in ein Burnout zu rutschen. Denn wir sind Perfektionisten. Und wir wollen es am liebsten allen recht machen, zumindest ganz lange Zeit, bis wir eben lernen, wirklich für uns einzustehen und auch mal Nein zu sagen. Auch das ist für Hochsensible sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Und da darf man wirklich gut auf sich achten und sich selbst gut kennenlernen. Und nicht so sehr nach außen schauen, was ja genau das ist, was Hochsensible tun und nach außen spüren, sondern lernen, dass wir bei uns bleiben. Und da begleite ich Jugendliche wie auch Erwachsene, um diesen Weg zu sich selbst zu gehen und damit auch im Außen selbstbewusst auftreten zu können. Denn nochmal, Hochsensibilität ist eine Gabe, auch wenn sie oft als Fluch empfunden wird. Und diese Gabe darfst du leben und nach außen zeigen. Und dann, und man sieht schon an meinem Gesichtsausdruck jetzt, das ist nämlich der Weg zur Happiness. Also je authentischer wir werden, umso schöner ist unser Leben.
Wie kann ich jetzt als Mama, als Papa mein Kind begleiten, wenn ich weiß, oder eben, geht man zuerst wohin, lasst man das quasi diagnostizieren oder wie funktioniert das? Was ist da? Dann gibt es einen richtig oder falsch Weg, wird es nicht geben. Aber sagt man das dann auch im Kindergarten, dass die dort dann Bescheid wissen, dass das auch vielleicht den anderen Kindern mitgeteilt wird, dass das Kind eben, es klingt jetzt wieder blöd, ich weiß das richtige Wording nicht, besondere Bedürfnisse hat, andere Bedürfnisse als andere. Ist es gut, wenn man das dann quasi auch kundtut, dass es eben nicht falsch in falsche Hände kommt? Was würdest du da empfehlen?
Jeder, wie er es braucht und mag. Also es gibt Menschen, denen tut eine Diagnose extrem gut. Die brauchen das irgendwie, um das wirklich schriftlich zu haben und sich daran auch irgendwie festzuhalten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und für manche ist eine Diagnose nicht gut, sondern eher sogar niederschmetternd. Auch ob das mitgeteilt wird oder nicht, ich würde davon eher abraten, weil dann wieder ein Sonderstatus quasi entsteht, der eigentlich keiner sein sollte. Was ich mir wünschen würde, ist eben diese Toleranz und diese Akzeptanz in der Gesellschaft von uns allen. Egal ob hochsensibel, egal ob ADHS, egal ob Asperger oder nicht. Ein wirkliches Miteinander und ein Respekt, ein gegenseitiger Respekt. Und dazu eben auch zu stehen, zu den eigenen Gefühlen, das ist das Ding. Das heißt jetzt nicht, und das wird, glaube ich, oft verwechselt in unserer Gesellschaft auch von den Eltern, diese Laissez-faire. Geschichte. Ja, also mein Kind darf alles. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche Kinder gibt, die keine Grenzen brauchen. Ja, jedes Kind braucht Grenzen und Erziehung. Die Geschichte ist nur, und dass ich das dem Kind erkläre, warum ich diese Grenzen setze und das Kind mir mitteilen darf, wie es ihm geht. Ich gehe jetzt nochmal auf das Strumpfhosenbeispiel zurück. Ja? Ich habe meiner Mutter damals gesagt, dass die juckt. Also ich habe die nicht einfach angezogen und das stillschweigend ertragen. Ich habe gesagt, die juckt. Sie hat mir es zwar nicht geglaubt und ich musste sie trotzdem tragen. Ich habe aber immer wieder gesagt, ich will das nicht. Ja? Also ob das dann angenommen wird oder nicht, das können wir nicht bestimmen, weil wir können unser Außen nicht formen und über das Außen haben wir keine Macht. Aber wir haben Macht über uns selbst und wir dürfen uns selbst ermächtigen, uns zu zeigen. Und nochmal, und dann stellt sich eben raus, wie mein Gegenüber tickt und wie der zudem zu mir steht.
Bei unserer großen Tochter war zum Beispiel in der Schule das Thema, ein Mädchen durfte offiziell quasi immer den Raum verlassen, wenn sie nicht gut gegangen ist. Es hat aber in der Klasse niemand gewusst, warum. Jetzt war das für meine Tochter und für einige andere Kinder in der Klasse nicht ganz optimal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die nicht verstanden haben, warum die gehen darf und alle anderen müssen aber sitzen bleiben oder warum die auf einmal, weiß nicht, eine halbe Stunde später zum Unterricht erscheinen konnte und die anderen müssen aber pünktlich sein. Also ich weiß jetzt auch da die Hintergründe nicht, aber ich finde, da ist einfach auch dieses in der Klasse über solche Themen sprechen extrem wichtig, weil meine Tochter hat ein extrem hohes Gerechtigkeitsempfinden und für sie war das einfach unfair, dass das eine Mädchen halt später kommen durfte, früher gehen durfte, was auch immer, und es hat aber keiner verstanden, warum.
In dem Fall gehört es natürlich angesprochen und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Was ich vorher gemeint habe, wie ich es nicht anlegen würde, ist reinzugehen und zu sagen, dieses Kind ist so und so. Ja? Wenn eben keine anderen Regeln für dieses Kind gelten. In dem Fall, wo jetzt wirklich ein extra Verhalten, ja, ein extra Angebot für dieses Kind gemacht wird, für diese Jugendliche gemacht wurde, da ist es natürlich schon sinnvoll, das mitzuteilen, warum. Aber und immer in Absprache mit ihr. Mit ihr das auch zu besprechen, was gesagt werden darf, ob sie selber sagen mag, wie das gemacht werden soll, dass sie sich gut damit fühlt. Also nicht einfach über den Kopf von dieser Jugendlichen hinweg entscheiden und das rauszuposaunen, sondern eben in Absprache mit ihr.
Ja, wäre in dem Fall wirklich hilfreich gewesen. Vielleicht kann man das auch in die Klassen einmal so hineintragen. Wie kannst du jetzt Kinder und Jugendliche begleiten? Was ist da so dein Ansatz? Du hast ja auch eine eigene Methode. Vielleicht nimmst du uns da noch ein Stückchen mit.
Sehr gern. Also ich habe ziemlich früh schon gemerkt, dass ich eben anders mit Jugendlichen umgehe als viele andere. Ich liebe Jugendliche, ja, ich habe das irgendwie selber noch in mir, so auch dieses Revolutiongehen oder wie immer man das sagen möchte. Und ich habe 2004 begonnen, mit Jugendlichen zu arbeiten,
Da
mit
war
denen zu sein.
ich bin dabei, ja.
Ich habe 2004 die Ausbildung an der WETMED Wien zur tiergestützten Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen, so hieß es damals noch, jetzt heißt es ja anders, gemacht. Und habe da sehr viele Praxisstunden gemacht. Unter anderem auch auf der Baumgartner Höhe ein Jahr mitgearbeitet beim Verein Emotion, im Institut Keil, in der Hinterbrühl, im Europahaus des Kindes. Und da habe ich schon gemerkt, dass mein Zugang mit den Kids, ich gehe mit denen, ich bin mit denen auf Augenhöhe. Ja? Ich nehme die komplett für voll. Sie kriegen aber auch Grenzen von mir. Jedes Kind die Grenzen, die es braucht. Manche brauchen sehr enge Grenzen. Manche brauchen weite Grenzen, dass sie viel Spielraum dazwischen haben. Ja, das ist ganz individuell. Das heißt, das Wichtigste ist, das Kind wahrzunehmen, diesen Menschen wahrzunehmen, der da vor mir ist. Und da ist jetzt das volle Plus meiner Hochsensibilität, dass ich das super gut kann, weil ich sofort spüre, wie es dieser Person geht, was die braucht, wie sie tickt. Und bei mir darf man alles. Alles. In einem geschützten Rahmen, abgesehen davon, sich selbst oder mich zu verletzen. Sonst ist bei mir alles erlaubt. Es war jetzt erst vor kurzem ein Beitrag im ORF zum Thema Wut. Und da musste ich sehr schmunzeln, denn auch das ist in meiner Lela-Methode mit drin. Bei mir gibt es einen riesengroßen Wutpolster. Und da darf die Wut rausgelassen werden. Sie darf auch rausgelassen werden in Form von Springen, Hüpfen, Schreien, was auch immer. Wie gesagt, außer Gewalt gegen sich selbst oder gegen mich ist alles erlaubt. Und das darf und soll und muss raus. Und diese Wahrnehmung der Kids und sie sein zu lassen, wie sie sind, und sie zu akzeptieren und zu respektieren, und das spüren die. Und ich drücke ihnen nichts aufs Auge. Ich bin da, um sie zu begleiten und zu unterstützen. Und wenn sie meine Begleitung und Unterstützung nicht wollen, ist das auch okay. Und ich nehme das nicht persönlich. Und mich schauen viele Leute, haben mich schon irgendwie komisch angeschaut, unter Anführungszeichen, die Eltern, wenn jemand mal in Nachhilfe war bei mir und dann wollten sich, oder eben auch zum Legasthenie-Training, und dann wollten sich die Eltern gleich einen neuen Termin ausmachen und ich habe gesagt, nein. Sie mich alle so angeschaut, wie nein. Ich habe gesagt, lassen Sie Ihr Kind mal ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann fragen Sie es, ob es zu mir nochmal kommen mag. Und wenn nicht, dann suchen Sie sich bitte jemand anderen. Und ich zwinge die Jugendlichen zu gar nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, der Umgang, den die auch brauchen. Und das ist auch der Umgang, den ich mir damals gewünscht hätte.
Du hast ja auch unsere jüngere Tochter super unterstützt und sie hört sich noch immer vor Schularbeiten und so weiter das Video oder die Audio an, die du für sie aufgenommen hast. Also für uns hat es wirklich großartig gepasst und ja, die Noten sind so, dass, dass das Schuljahr positiv abgeschlossen werden kann. Halleluja. Und ja, vielen Dank auch an dieser Stelle. Du wolltest noch etwas erwähnen zum Thema Hochsensibilität. Hast du mir im Vorgespräch gesagt?
Nämlich raus damit. Ich habe es gerade nicht am Radar.
Der Verein.
Ah ja, vielen Dank. Genau, ich habe doch jetzt noch was zum. Ja, ich bin mittlerweile auch Mitglied im Hochsensitiv-Netzwerk in einem Verein für Hochsensibilität. Da kann sich jeder gerne melden und Vereinsmitglied werden oder aber auch nur unter Anführungszeichen auf der Facebook-Seite mit dabei sein. Und ich bin dort auch eine von den eingetragenen Coachinnen und Trainerinnen, die eben speziell HSB unterstützt. Und das geht auch rein bis in die Unternehmen, denn HSB haben ganz tolle Dinge für die Unternehmen zu bieten, was bislang auch total unterschätzt wird, ja? Und nicht, teilweise gar nicht genutzt wird. Und es hat alles im Leben zwei Seiten, wie meine geliebte Ömmel, meine Großmutter immer gesagt hat. Und das ist eben auch bei der Hochsensibilität so. Eben Fluch oder Segen, je nachdem, wie wir lernen, damit umzugehen. Und wie gesagt, es ist Veränderung, positive Veränderung möglich für jede und für jeden von uns.
Kurzer Satz noch, wann sollen Eltern oder wann sollen Eltern dich konsultieren, wenn sie das Gefühl haben, dass das Kind in irgendeiner Form hochsensibel ist oder so? Wann wird das Sinn machen? Ist das schon als Kleinkind sinnvoll, da gleich mit zu begleiten oder ist das egal?
Auch das ist ganz individuell, wie es für die Eltern passt und wie sie das möchten. Also eben meine Lela-Methode ist ja eben sehr breit aufgestellt. Ich bin ja auch ganz breit aufgestellt. Ich habe viele unterschiedliche Ausbildungen über Mentaltrainerin, Entspannungstrainerin, eben Legasthenietrainerin, Mentalcoaching. Und begleite eben auf pädagogischer und auf psychologischer und auch auf gesundheitlicher Ebene, denn auch die Ernährung spielt da eine wichtige Rolle. Du kennst meinen Ausdruck ja schon dafür, nämlich die heilige Dreifaltigkeit, Körper, Geist und Seele. Und ich bin eine absolute Befürworterin, ganzheitlich zu arbeiten auf allen drei Ebenen, damit es wirklich nachhaltig und lebensverändernd positiv sein kann. Und ganz wie die Eltern möchten. Also wenn sich die Eltern unsicher sind, ich begleite auch gern die Eltern. Also es geht ja nicht nur darum, das Kind jetzt zu begleiten, sondern eben auch die Eltern. Also wenn die jetzt nicht wissen, dass ein Teil von ihnen selbst hochsensibel ist, denn wie gesagt, Hochsensibilität ist vererbt. Und zwar wird das eigentlich fast in jeder Generation vererbt. Das heißt, wenn ich ein hochsensibles Kind habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Mama und oder Papa auch hochsensibel sind. Und wenn die möglicherweise meine Generation oder ungefähr meine Generation sind, dann wissen die vielleicht auch noch gar nicht, dass sie hochsensibel sind. Mich hat vor ein paar Tagen eine 66-jährige Frau angerufen, der es nicht gut geht. Die weiß auch seit einiger Zeit eben, dass sie hochsensibel ist und kommt damit gar nicht klar. Also es ist nicht so, dass jetzt nur Kinder und Jugendliche irgendwie ein Thema damit hätten, sondern eben auch wir Erwachsene, vor allem, und ich erwähne es jetzt nochmal, eben im Bereich von Burnout. Und das ist ja auch eines meiner Spezialgebiete, Burnout und auch vor allem die Burnout-Prävention, weil dieses Haushalten mit der Energie ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der kompletten Hochsensibilität ist. Unser Energiehaushalt ist einfach anders. Ja. Also ich bin eine, ich würde gern 24/7 Vollgas, ja, weil mir das entspricht, aber und es geht nicht. Ja. Und ich habe sehr lange gebraucht, das erstens mal zu erkennen. Hat mich auch einiges an körperlichen Erkrankungen und Schmerzen gekostet, denn darüber lernen wir, wenn wir es so nicht gleich umsetzen. Und dadurch, dass ich selber eben so viele Wege, auch irre Wege und Umwege gegangen bin und eben so viel selber kenne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren und kennengelernt habe, kann ich eben da wirklich gut begleiten. Weil abgesehen davon, dass ich es gar nicht bräuchte, weil ich mich als Hochsensible sowieso in jede Person reinversetzen kann, habe ich da zusätzlich eben auch noch die ganz persönliche Erfahrung, die ich da einbringen kann. Also, liebe Eltern, macht, wie es für euch passt, wie ihr euch gut damit fühlt, was ihr das Gefühl habt, was ihr braucht und was euer Kind braucht.
Ich glaube, das waren jetzt auch wundervolle Schlussworte. Vielen Dank, liebe Lela, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dieses wirklich wichtige und immer wichtiger werdende Thema zu sprechen. Das darf hinaus in die Welt. Das wird ja auf jeden Fall ein riesengroßer Teil, der uns auch noch die nächsten Jahre begleiten wird. Ich verlinke natürlich alles sehr, sehr gerne in den Shownotes. Du bist Noani-Partnerin, das wird natürlich auch verlinkt, aber auch die Seite, von dem Verein. Möchtest du noch abschließend ein, zwei Worte sagen?
Das, was ich immer wieder sage und was auch auf meiner Webseite steht, jeder ist anders, ganz individuell und das ist wunderbar.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Alles, alles Liebe und ich freue mich auf unser nächstes Interview.
Vielen, vielen herzlichen Dank für den Raum und die Möglichkeit, über dieses Thema hier zu sprechen.
Tschüss.
Danke sehr.